Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Hi. Ja, Lars Sebastian, wir nehmen heute am Freitagvormittag auf. Um 6 Uhr kommen wir raus mit der Episode am Sonntag. Ja, wir hoffen, dass in der Zwischenzeit nicht wieder irgendwelche wilden Tweets die Kurse auf Talfahrt geschickt haben, so wie am vergangenen Wochenende. Da hat uns auch Kritik erreicht, dass wir den Abverkauf vom Freitagabend nicht drin hatten, Episode. Das ist absolut okay. Die Kritik nehmen wir an. Wir wissen das auch sehr zu schätzen, dass unser Publikum so eine hohe Erwartungshaltung an uns hat. Aber wir wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle auch mal kurz darauf aufmerksam machen, was wir am Freitagabend bis Sonntagabend in unserer By The Dip App alles zum Sell-Off reingegeben haben, denn da waren wir sofort zur Stelle und da übergebe ich jetzt mal an dich, Sebastian.
Danke dir, Timo. Ja, da war Vollgas. Also ich erfinde es nicht, ich habe es mal hier in der App, ich lese es euch mal vor. Wir haben sogar am Freitag, bevor, man kann ja jetzt nicht sagen, ein Trump-Crash war, ich würde es jetzt mal eine kleineren Rücksetzer nehmen, aber der erste Crash war ja bei Ferrari, da hatten wir einen Artikel und dann ging es los am Abend. Erste Meldung, Trump schockt die Märkte, was ist da los? Um 23.10 Uhr am Freitag dann, so übel endete der Handelstag in den USA, also nochmal ein Marktupdate fast um Mitternacht. Dann gab es entsprechend von dir, Timo, am Samstag auch noch dein Briefing und auch entsprechend deine Gedanken zum Abverkauf. Dann hatten wir danach am Sonntag entsprechend die Podcast-Folge. Danach kamen von dir noch mehr Marktgedanken. Das heißt, du hast die aktuelle Lage eingeordnet. Und auch das, das fand ich sehr spannend, unter Bezug auf Costo, also Costolani. Den damit reinzubringen, das fand ich einen guten Schachzug, vor allem auch Beruhigung auszustrahlen. Dann hatten wir Lars. Lars hat hier schön Wetter gemacht und er hat geschrieben, macht euch keine Sorgen über China. Es ist alles in Ordnung, weil Trump ja am Sonntagnachmittag unserer Zeit wieder zurückgerudert ist. Dann hatten wir am Montag eine Sprachnachricht von mir in der Gruppe. Und natürlich diejenigen, die Plus hatten, die hatten sowohl am Samstagvormittag eine Sprachnachricht als am Montagnachmittag dann noch ein entsprechendes Briefing mit Kompletteinordnung. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, trotz Wochenende, trotz Sonntag haben wir hier wirklich Vollgas gegeben und die Situation immer wieder begleitet und dann auch aber hinten raus natürlich mit entspannt, als es sich jetzt nicht in Wohlgefallen, aber in positivere Gefilde aufgelöst hat.
Ja, und ja, cool fand ich auch untereinander, oder? Also die unter jedem Post ist ja dann hat die Community auch miteinander sehr viel agiert, sehr viel gesprochen. Man hat so richtig gemerkt, da sind einige alte Hasen dabei und Häsinnen, sagt man das so, I don't know, die also gesagt haben, ja, sowas haben wir doch wieder gesehen und in den Werten ist doch nichts passiert. Also die haben uns ja tatkräftig unterstützt und haben diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen frischer erst an die Börse gekommen sind und sich geradezu schockiert gezeigt haben, dass frecherweise der Markt mal so fallen kann, dann da auch ein bisschen unter die Arme gegriffen. War richtig schön zu sehen.
Also was wir euch einfach nur mitgeben wollen an dieser Stelle, ist die Tatsache, wir sind da in der App, hundertprozentig, 7 Tage die Woche, auch wenn es brennt, dann auch übers Wochenende und deswegen auch wirklich meine dringende Empfehlung, unsere dringende Empfehlung, ladet euch das Ding runter. Also näher kommt ihr nicht an uns ran, da kriegt ihr alles Wichtige zum Markt von uns unmittelbar und zwar nur dort, weil man muss ja auch mal feststellen, was kann ein Podcast leisten, der sich halt einfach am Sonntag etabliert hat. Das dauert auch, wir kommen ja per Video raus und auch per Audio. Ich will jetzt gar nicht hier uns großartig dafür entschuldigen, dass wir da nicht Realtime waren. Wir haben das auf dem Schirm, wenn nochmal so etwas kommt, dass wir dann vielleicht auch in unserem Podcast-Format nochmal ein bisschen schneller reagieren, vielleicht nochmal vorne weg was reinschneiden, uns nochmal zusammenschalten zu einem kurzen Call, den wir dann auch entsprechend aufzeichnen. Nehmen wir alles an, aber in der App, da könnt ihr euch auf jeden Fall hundertprozentig drauf verlassen. Dort sind wir sofort unmittelbar zur Stelle, wenn was ist. Und ja, deswegen lachst.
Will ich mal ganz kurz sagen, da können auch diejenigen, die gerade, die vielleicht in Ripple und Cardano und Dogecoin investiert waren, die also Sebastian quasi erzählen wollen, was sie für so einen kleinen Dip halten nach -70% in 6 Stunden. Das kann man ihm da auch einfach mal erzählen, wie sich dann so ein kleiner Dip anfühlt. Da sieht man, wo Sebastian investiert ist und wo nicht.
Ja. Ich bin in meiner eigenen
Blase. Sebastian hätte auch sehr, sehr gerne alles nachgekauft, wenn es denn gegangen wäre, nicht wahr? Bei
nicht unbedingt Cardano, aber bei den Aktien hätte ich gerne gekauft bei -70.
Da kommen wir ja noch zu. Du brauchst einfach nur die richtigen Informanten.
Ja. Also, ich glaube, der Verweis ist klar geworden. Der Hinweis www.bei-dip.de. Der Link dazu hängt unten drin in den Shownotes. Unbedingt runterladen das Ding. Ist auch vollkommen gratis. Wir wissen, es gibt auch einen Plusbereich, da gibt es immer ein paar zusätzliche Features und übrigens auch ein paar Depot-Transaktionen dann von uns. Also da gibt es nochmal ein bisschen was on top. Also Leute, nutzt die Gelegenheit. Aber jetzt erstmal rein in die Themen. Wir sprechen heute über den Zollkrieg zwischen den USA und China mit der Frage, wer gewinnt. Wir nehmen uns den Startschuss der Berichtssaison vor und geben einen Einblick, was uns bis dato überrascht hat. Wir sprechen über Ferrari und fragen, by the dip? Oder kriegt man die eventuell sogar nochmal mit 50% Rabatt? Dann thematisieren wir die mutmaßlichen Insider-Transaktionen am Kryptomarkt, die da stattgefunden haben. Aber wir haben noch weitere Insider-Käufe mit dabei. Eine Hörerfrage von Karl-Heinz hat uns erreicht. Er fragt, warum ist die Drone Shield so abgestürzt? Liebe Grüße übrigens an Karl-Heinz. Dann haben wir da noch die günstigsten Aktien der Welt für euch ausgegraben. Und last but not least sprechen wir über den gefährlichsten ETF der Welt. Und die Hörerfragen, die gibt's auch ebenfalls in der App. Also da gibt's eine Section. Ich habe das alles schon zur Genüge in vorherigen Ausgaben erklärt. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Thema Nummer 1. USA versus China, Zollkrieg schwelt. Ja, wer hat da die besseren Karten? Wer möchte anfangen? Sebastian, du?
Ich gebe mal einen kleinen Überblick. Also es kommt mir ja vor wie so ein Boxkampf. Wir haben ja so, Runde 1, Runde 2, Runde 3 letzten Freitag ja gesehen. Ja, ich denke, wir sind schon ein bisschen weiter als Runde 3. Und wir haben ja in der einen Ecke so den Kontrahenten, die USA mit Donald Trump, der ja, sag ich mal, als schlagkräftigste Waffe derzeit hat, dass er versucht, China von Hochtechnologie abzuschneiden, also sprich von hochwertigen, leistungsstarken Chips und auch durch seine Verbündeten im Westen, teilweise durch Bündnisse, teilweise durch Druck, auch versucht, dass westliche Firmen entsprechend nicht mehr nach China liefern oder, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, eher minderwertigere Technologie liefern, dass die Chinesen technologisch nicht so aufrüsten können. Und wir haben in der anderen Ecke natürlich China, die derzeit am Hebel sitzen, gerade mit den seltenen Erden, die lange bei uns eigentlich keine Rolle gespielt haben, zumindest dahingehend, dass es ein Thema gewesen wäre, ob wir das hier im Westen abbauen oder nicht. Das ist ein relativ schmutziges Geschäft auch und das hat China, würde ich mal sagen, an sich gerissen. Also 70% der globalen seltenen Erdenproduktion kommt aus China. 90% der aufgearbeiteten, also raffinierten seltenen Erden werden ebenfalls in China verarbeitet. Also da ist ein ordentlicher Druck. Wir brauchen das in Handys, wir brauchen das mittlerweile in Rüstung, in vielen Bereichen. Also das ist der chinesische Hebel neben Sojabohnen und anderem. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das kam auch, würde ich mal sagen, im Laufe der Woche auch in der Community immer wieder auf, wer gewinnt am Ende diesen Krieg? Also bevor ich es jetzt mal, oder diesen Handelskrieg, sage ich jetzt mal, bevor ich es auflöse, zumindest was meine Meinung ist, kippe ich es mal an euch. Wie seht ihr das? Kann man da einen Kontrahenten auswählen, der am längeren Hebel sitzt?
Also meines Erachtens kann man das. Sorry, nicht verstanden.
Nimm du mal die Schippe auf.
Ach, ich nehme die Schippe auf, ja, sehr gut. Sorry, ich habe ein bisschen Baulärm im Hintergrund. Aber keiner kann diesen Handelskrieg oder Zollkrieg momentan gewinnen. Das ist meine Antwort. Es ist sehr erstaunlich, muss ich sagen, was ich in dieser Woche alles an Meinungen gelesen habe und mit welch klaren Standpunkten. Und es ist natürlich immer eine Frage der zeitlichen Perspektive. Wenn wir die reine wirtschaftliche Kraft nehmen und Power, dann kommen wir wahrscheinlich zu dem Ergebnis, eigentlich könnten nur die USA gewinnen. Aber auf der anderen Seite, man sieht auch an den seltenen Erden, dass so eine Abhängigkeit eine ist, die über Jahre hinweg, wenn überhaupt, abgebaut werden kann. Und momentan ist es sicherlich keine Freundschaft mehr, sondern eine geduldete Koexistenz. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will. Stand jetzt, wenn diese Situation weiter eskalieren sollte, dann wären die Kollateralschäden auf beiden Seiten enorm hoch. Und deswegen ist das letztlich auch das positive Fazit, was ich hier mitgebe. Das muss nicht so schnell sich wieder auflösen im April. Derzeit sieht es auch so aus, als ob es sich ein bisschen länger hinziehen kann. Wir wissen aber auch, ein Telefonat und alles kann sich ändern. Ja, wir haben es gesehen, das haben wir jetzt heute nicht mit drin. Werden wir sicherlich in der App besprechen, wie heute Morgen, während wir aufnehmen, schon gestern Nachmittag viele Rüstungsaktien unter Druck standen, weil es eben ein Telefonat von Trump und Putin gegeben hat, die sich dann möglicherweise in Budapest treffen werden. Und damit muss man leben. Aber wenn wir rein auf die Fakten schauen, dann ist die gegenseitige Abhängigkeit derzeit so hoch, dass es keinen Gewinner einer Pattsituation gäbe. Und deswegen ist mein Fazit, beide Seiten wissen das ganz genau. Ich behaupte nicht, dass das nächste Woche wieder endet. Aber wenn wir über die Frage sprechen, wer kann diese Eskalation, wenn es denn eine gibt, im Jahr 2025 gewinnen, dann ist die Antwort keiner.
Ich würde sagen, dass die Chinesen grundsätzlich in der besseren Verhandlungsposition sind, dass die da ein bisschen am längeren Hebel sitzen. Klar, die können sich auch keine Rezession leisten und auch keinen Bärenmarkt. Dafür ist der Aufschwung, der bei denen stattfindet, konjunkturell aus meiner Sicht noch ein bisschen fragil. Und ja, vielleicht lieben die Chinesen die Börse nicht, also zumindest die Staatsführung, aber sie müssen sie respektieren. Und eine Weltmacht ohne starken Aktienmarkt ist einfach in der Außenwahrnehmung auch peinlich. Zumal sie auch die Inländer zufriedenstellen müssen. Die sitzen ja auch angesichts von gesunkenem Immobilienvermögen jetzt auch gerade in einer Situation, in der sie ja dann doch auch ein bisschen wenig Kauflaune haben. Die kommt jetzt, glaube ich, gerade zurück. Aber ich glaube, dafür ist auch ganz, ganz notwendig, dass die das Gefühl haben, unser Wohlstand wächst. Und wenn er nicht am Immobilienmarkt gerade wächst, dann sollte er zumindest am Aktienmarkt wachsen. Das ist mein Take dazu. Und ansonsten muss ich sagen, dass Trump, und ich bin ja als großer Trump-Kritiker hier auch so ein bisschen verschrien, aktuell ein sehr gutes Umfeld ehrlicherweise geschaffen hat, um die US-Bonds günstig zu refinanzieren. Also wir sehen das auch gerade am Anleihenmarkt. Die Anleihenrenditen sind ja jetzt runtergekommen. Also wir haben gerade den schwelenden Handelskrieg mit China, das ist ungeklärt. Das begrenzt schon mal den Risikoappetit der Investoren in der Tendenz. Dann haben wir den Shutdown, der ist aktuell zumindest, wo wir aufnehmen, ebenfalls noch ungeklärt. Und was findet statt? Eine Flucht in US-Dollar. Natürlich auch in Gold. Klar, keine Frage. Aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, man kann das auch an den gesunkenen Anleihenrenditen sehen, dass dann offenbar ja US-Staatsbonds immer noch der Safe Haven sind in so einer ja latenten Risikosituation.
Weißt du aber auch, oder ich, was heißt weißt du, ich will ja gar nicht belehrend sein, aber ich gehe auch davon aus, dass die Bonds teilweise, also die Zinsen fallen, weil Donald Trump die Zölle eingeführt hat und dadurch Anleiheninvestoren sagen, guck mal, wenigstens schaffen sie neue Einnahmequellen. Also das finde ich so eine interessante Theorie am Rande mal von dem Ganzen. Aber was ich hier spannend finde, ist, wir haben jetzt eigentlich drei Meinungen. Lars ist eher so, wenn wir sagen, auf dieses Jahr kurzfristig eher ein Unentschieden, also keiner gewinnt. Du, Timo, bist eher pro China. Ich würde sagen, auf der kurzfristigen Ebene würde ich den USA sogar den Vorzug geben, weil ich diese Hochtechnologie, die aktuell jeder braucht und will, fast noch wichtiger einschätzen würde als den Hebel durch die seltenen Erden. Natürlich hat China hier etwas aufgebaut, womit man den USA Druck machen kann, weil wir natürlich immer gesagt haben, naja, wir nehmen diese seltenen Erden, aber wir wollen sie nicht abbauen. Wir hätten beispielsweise Vorkommen in Schweden. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten über Grönland schon gesprochen, das war ja auch vor diesem seltenen Erden-Hintergrund. Natürlich, mir ist vollkommen bewusst, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie in Grönland oder in Schweden da was abbauen. Aber ich würde fast auf der kurzfristigen Ebene sagen, dass diese Hochtechnologie und vor allem, weil die USA nicht isoliert sind, sondern auch Druck aufmachen oder aufbauen, beispielsweise ASML oder auch eine TSMC und andere, dass man da versucht, China abzuschneiden, finde ich fast das stärkere Druckmittel, was kurzfristig ist. Aber am Ende werden beide einen Deal machen müssen, weil du kannst nicht ohne den anderen. Und langfristig, Timo, allerdings, glaube ich, dass China davon massiv profitiert. Ich hatte diese Woche von, vielleicht kennt ihr es in Hongkong, GaveCal. Das ist eine Research-Boutique in Hongkong. Die sind stark in China vernetzt. Ich lese gerne, was die machen. Und die hatten auch so den Ansatz reingebracht, dass es sogar mittlerweile Tendenzen gibt, in der Parteiführung in Peking zu sagen, wir wollen eigentlich gar keine Handelsüberschüsse mehr. Das heißt, wir wollen massiv den Binnenmarkt ausbauen und wir wollen eigentlich gar nicht mehr diese Überschüsse haben in Dollar oder sonstigen Währungen, weil dann müssen wir die ja wieder irgendwie, ich sage mal, recyceln, beispielsweise in amerikanischen Staatsanleihen. Und wenn wir da unser Geld wieder geparkt haben, dann haben die Amerikaner natürlich entsprechend wieder Druck auf uns, weil wir dort Geld geparkt haben. Also ist es nicht besser, wenn wir dieses Geld investieren in den Binnenmarkt und gar nicht mehr so hohe Exportüberschüsse haben? Also von daher, kurzfristig würde ich da auf die USA setzen. Und ich meine, egal was am Ende verkündet wird, jede Seite wird dann einen super Deal verkünden. Und diese Deals haben ja dann wahrscheinlich hunderte von Seiten, dass am Ende keiner mehr durchblickt. Aber langfristig wird das China deutlich stärker machen und zwingt auch natürlich China dazu, selbst Hochtechnologie zu entwickeln. Und ich bin absolut überzeugt, dass die Chinesen das hinkriegen werden. Die sind jetzt vielleicht mal ein Jahr hinter uns oder zwei, aber die werden da aufholen. Also das sind schlaue Leute. Also von daher, das wäre jetzt so mein Take für die Sache.
Also der Unterschied ist sicherlich auch nochmal zu machen, in dem, was bedeutet es volkswirtschaftlich und was bedeutet es für einen Anleger. Das, was wir in dieser Woche gesehen haben, ist, in dem Moment, wo hier die Stimmung frostiger wird, leiden chinesische Aktien etwas mehr darunter. Das liegt einfach auch daran, dass die Neigung, diese Aktien zu kaufen, eh schon geringer ist, insbesondere bei amerikanischen Investoren. Und die machen nun mal einen stattlichen Anteil des Investitionsvolumens aus. Daher, wenn wir über die Indizes sprechen, dann würde ich es auch sagen, dann ist die negative Auswirkung auf chinesische Aktien größer. Das liegt natürlich auch daran, dass dieser Markt für seltene Erden ein enormes Druckmittel ist, der Markt selber aber extrem klein. Also daran, es gibt unterschiedliche Studien, wenn man jetzt nur die unmittelbaren Auswirkungen nimmt auf Produkte aus den USA, dann sprechen wir über einen Wert von 700 Milliarden bis 1000 Milliarden. Und das betrifft nur die aktuelle Produktion. Während der Markt für seltene Erden für das Jahr 2025, der ist 6,5 Milliarden groß. Also es ist ein absoluter Minimarket. Man hat hier natürlich diese Karte in der Hand und die funktioniert auch, zweifellos.
Weil selbst die Folgewirkung groß ist. Entschuldige. Weil die Folgewirkung ja, also, groß ist.
Ja. Exakt. Ein 6 Milliarden Markt hat Auswirkungen auf ein 700 oder bis 1000 Milliarden Markt und das ganz kurzfristig, weil du schlicht und einfach nichts bauen kannst und weil es auch kein Substitut gibt und weil du auch keine Produktion so schnell aufbauen kannst. Also dieses strategische Dilemma, da hat man sich zwar freiwillig reinbegeben, aber das Druckmittel ist eindeutig da. Wie gesagt, China weiß aber auch, was passiert denn, wenn die Produktion nicht mehr stattfindet? Die Hälfte all dieser Güter wird nun mal in China produziert. Keine amerikanischen Kampfjets, das wissen wir. Aber unsere Smartphones und die Tablets kommen genau daher. Also am Ende schießen sich beide Seiten gegenseitig ins Knie, weshalb ich davon ausgehe, dass auch keiner abdrückt.
Werbung. Hi, liebe Community, unseren Partner Now kennt ihr ja bereits. Mit der Now-App kann man ganz einfach in Unternehmen investieren, noch bevor sie an die Börse gehen oder in super exklusive Deals, die niemals an die Börse gehen müssen. Auch Robin, den CEO von Now, kennst du mit Sicherheit schon, denn Robin ist regelmäßig bei mir auf meinem YouTube-Kanal als Experte zu Gast und ein sehr kompetenter Gesprächspartner, dessen Expertise ich wirklich sehr schätze. Und jetzt gibt es bei Now großartige Neuigkeiten, denn Now streicht die Mindestinvestitionssumme von 1.000 Euro komplett. Bedeutet, du kannst jetzt ab einem Euro in Private Equity oder Venture Capital investieren. Also nochmal, Now macht diese Investments bereits ab einem Euro möglich. Die Zielrendite bei Private Equity liegt übrigens bei 14% pro Jahr und zwar nach Kosten. Ich persönlich finde das richtig spannend, denn mit diesem Zugang ab einem Euro kann man sich sehr einfach mit dieser Anlageklasse vertraut machen. Now bietet hier echte Substanz und erklärt alles Wichtige total gut verständlich. Now arbeitet übrigens ausschließlich mit großen und sehr renommierten Asset Managern zusammen und gibt dir hier einen sehr exklusiven Zugang zu Fonds von Goldman Sachs Asset Management, UBS, BNP Paribas Asset Management, Partners Group oder auch Redstone. Also, probier es einfach mal aus, lade dir jetzt die App von Now runter, geschrieben übrigens NAO, und sichere dir einen 50-Euro-Bonus mit dem Code DIP DIP. Und alle wichtigen Infos, die findest du unten drin in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren.
Ich habe noch einen Fun-Fact. Wusstet ihr eigentlich, dass seltene Erden gar nicht selten sind?
Ja, sie in Grönland. Es gibt sehr viele davon.
Es gibt sie auch überall, auch bei uns. Es gibt sie eigentlich in Hülle und Fülle. Aber es gibt sie nur selten in der Konzentration, dass sich der wirtschaftliche Abbau lohnt. Also sie sind eigentlich selten hochkonzentriert. Selten hochkonzentrierte Erden, müsste man eigentlich sagen.
Sachsen-Anhalt soll ein großes Gebiet haben, relativ großes. Allerdings wissen wir eben auch, wie die Gebiete in China aussehen, in denen diese dann rausgeholt werden und dann weiterverarbeitet werden. Also dagegen ist Erdölproduktion noch regelrecht eine Green Technology. Und das ist so ein bisschen das Problem. Weshalb wir ja auch davon abgesehen haben, das zu machen. Das ist meines Erachtens übrigens auch der Grund, warum Donald Trump den Dänen so deutlich macht, dass er gerne in Grönland Fläche hätte. Wenig Menschen, viel Fläche. Da sagt man sich, da guckt ja kaum einer hin. Aber, und das habe ich auch in allen Beiträgen immer gesagt, ist mir ganz wichtig, hier mit dem mahnenden, grünenden Finger zu wedeln, ist da natürlich völlig unangebracht, weil ich habe halt das hier in der Hand. Ich habe ein Smartphone, was hier, oder ein Tablet, was neben mir liegt. Und da ist es nun mal überall drin. Deswegen wäre es jetzt auch bigott zu behaupten, wir sollten das alles nicht abbauen. Also, wir brauchen das momentan. Und unter dem Aspekt muss es dann irgendwie gefördert werden.
Wollen wir mal eine kurze Prognose zum Abschluss des Themas wagen? Was denn da dann am Ende von so einem Deal, wenn wir das mal durchdenken, rauskommen würde? Und ich meine das jetzt gar nicht aus Investorenbrille oder welche Folgewirkung das für die Indizes hätte. Also das wäre natürlich alles long. Aber die Chinesen sollen wahrscheinlich weiterhin Soja kaufen. Und die Chinesen sollen mit wenig Beschränkungen die seltenen Erden liefern. Und was sollen die Amerikaner im Gegenzug machen? Die Nvidia-Chips rausrücken, oder?
Ja, und die Zölle halt erheblich senken, beziehungsweise und nicht
die Zölle erheblich
in dieser Höhe in Kraft treten lassen. Ne?
Wobei man da auch schon sieht, also auch wieder ein bisschen ins Kontor von China spielend. Wir hatten ja im September die letzten Exportdaten für China. 8% Steigerung gesamt, obwohl der Export in die USA um 27% gefallen ist, macht China immer mehr neue Exportmärkte manchmal, also zurzeit einfach auf. Das heißt, die Chinesen diversifizieren sich aktuell breiter und werden auch zumindest vom US-Export unabhängiger. Aber ja, erstmal wird sich wahrscheinlich keiner beschweren in China, wenn man in die USA wieder entsprechend liefern kann.
Wenn ich noch einen Gedanken hinzufügen darf, aus meiner Sicht ist das auch kein Zufall, dass man die Karte jetzt nochmal ausspielt. Denn man stelle sich mal vor, man will sein Gesicht nicht verlieren und wir bekommen tatsächlich eine Pattsituation. Dann haben wir irgendwann im ersten oder zweiten Quartal 2026 die Situation, dass die Produktion der entsprechenden Güter deutlich reduziert werden müssen, wenn eben tatsächlich seltene Erden nicht mehr exportiert werden aus China. Und wann haben wir Midterm-Elections in den USA? Ja, in bummelig einem Jahr. Das heißt also, jetzt ist eigentlich das Zeitfenster. Denn es will natürlich, das ist auch Donald Trump völlig klar, wenn wir dann miserable Quartalszahlen ausgerechnet drittes, viertes Quartal 2026 sehen würden, weil die Produktion teilweise stillstand, das hilft nicht so richtig. Und da wir davon ausgehen, dass der Mann bei den Midterm-Elections ein gutes Abschneiden möchte, ist das jetzt eigentlich das letzte Zeitfenster, um genau dieses Thema auszuhandeln?
Und Quartalszahlen ist übrigens ein gutes Stichwort. Damit gehen wir rüber zum Thema Nummer 2. Also die Berichtssaison ist wieder gestartet. Traditionellerweise haben die Finanzinstitute in den USA zuerst berichtet. BlackRock war dabei, JP Morgan war dabei, die Bank of America und so weiter, Morgan Stanley. Und wir versuchen uns jetzt mal an so einem kleinen Roundup ohne Zahlen und Faktenhuberei, sondern einfach mal so ein kleines Roundup, eine kleine Zusammenfassung, was uns bis dato so überrascht hat. Und darf ich da erstmal den Kelch an euch übergeben? Also Lars, magst du vielleicht anfangen?
Ja, gerne. Also es waren zwei Reaktionen beziehungsweise zwei Quartalszahlen, die ich ganz spannend fand. Wir haben hier ja schon häufiger die Nestlé im Blick gehabt Und ich habe auch gesagt, ich bin langfristig investiert in Nestlé als Dividendenwert. Was mir aber nicht gefallen hat bei Nestlé, ist, dass die Dividende, ist einer der wenigen verbliebenen Dividenden-Champions, erhöht wurde, bei gleichzeitig aber nicht besser werdenden Ergebnissen. Was dann zwangsläufig dazu führt, dass der Fremdkapitalanteil in der Bilanz steigen wird. Und dementsprechend wollte ich hier eine Reaktion sehen. Und man kann jetzt darüber streichen, ich habe so häufig schon bei Banken gesagt, ich weiß, die mittlerweile sehen sie ja alle wieder besser aus, aber die Commerzbank und dann gab es das Restrukturierungspunkt 1.0, 2.0, 3.0 und das sieht eigentlich immer da einfach vor, dass man viele Leute rausschmeißt. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das unternehmerisch in dem Fall richtig wäre, aber ich gehe mal davon aus, wenn du 16.000 Stellen nicht neu besetzt beziehungsweise dann streichst, dass das die Effizienz auch bei so einem riesigen Unternehmen dann verbessern wird. Also, das Wachstum ist besser ausgefallen. Sie haben ein neues Effizienzprogramm vorgestellt. Die Aktie hat sehr positiv reagiert. Soll ich die zweite gleich mitbringen oder wollen wir ein bisschen reihum machen?
Ja, lass uns gerne reihum machen. Übrigens, kleiner Hinweis, du hast jetzt eben von Nestlé gesprochen im Punkto Stellenabbau. Also nicht die Commerzbank baut die 16.000 ab, sondern Nestlé.
Nein, ist das, ne? Da sind da überhaupt noch 16.000 übrig? Ich weiß nicht. Bestimmt. Also nein, das ist einfach, weil du natürlich sagst, ja, das ist ja mal eine Managementleistung, Leute auf die Straße. Das darf man auch durchaus kritisch sehen. Aber ehrlicherweise ist das eben ein Vorgang, der an der Börse in der Regel ganz gut ankommt.
Mhm. Sebastian, was hat dich überrascht?
Mich hat überrascht, ja, es ist jetzt vielleicht, wenn man die Zahlen der Woche kennt, könnte man sich denken, mit was ich komme, aber LVMH. Also LVMH hatte ja diese Woche den größten Kurssprung seit 2001, also 14% wurde da ein Sprung von einem Tag auf den nächsten vollzogen. Und zwar, weil bei LVMH, und du hast ja gesagt, wir wollen jetzt gar nicht mal so stark in die Zahlen gehen, das China-Geschäft erholt sich. Also wir hatten so 2% Wachstum im letzten Quartal, nachdem davor um 9% im ersten Halbjahr das Geschäft eingebrochen ist. Und das zeigt zumindest, dass in China der Konsument so langsam wieder zurückkommt, dass sich das Geschäft, ich würde jetzt mal nicht euphorisch werden und sagen, das China-Geschäft boomt wieder, aber so wie die Aktie in meinen Augen den Boden gebildet hat, scheint auch das China-Geschäft einen Boden zu bilden. Und ich hatte auch, oder wir hatten es ja alle diese Woche, auch Telco, da war ja Erik Nebe von China to Invest dabei. Er war ja hier bei uns schon ein paar Mal Gast und er hat gesagt, er hat so gefühlt, das ist jetzt keine, eher eine anekdotische Evidenz als eine Statistik, aber er hat so das Gefühl, dass in China, wenn er bei den Louis Vuitton-Läden vorbeigeht, die Schlangen wieder länger werden, mehr entsprechend konsumiert wird und das spiegeln ja auch die Zahlen wieder. Also kurzum, wir werden nächste Woche auch noch bei Hermes-Zahlen bekommen, bei Kering. Wir gucken einfach mal rein, wie bei denen sich das China-Geschäft verhält oder auch entsprechend erholt hat. Aber das fand ich diese Woche zumindest positiv, dass im Luxussektor sich nach den tränenreinen Monaten zuvor wieder was tut und dass wir eine Stabilisierung im chinesischen Markt sehen und auch im amerikanischen Markt.
Okay, dann mache ich mal weiter mit meinen zwei Überraschungen. Also für mich war überraschend, dass mit ASML jetzt eine Aktie sich anschickt, wieder in Richtung All-Time-High zu laufen. Also sie ist schon vorher ausgebrochen, schon vor den Quartalszahlen, aber die Quartalszahlen, die aus meiner Sicht ehrlicherweise ziemlich gemischt ausgefallen sind, haben jetzt nicht dafür gesorgt, dass die Aktie jetzt nochmal Druck bekommen hat. Die Zahlen waren auch okay, also aus meiner Sicht jetzt kein größerer Grund dafür zu finden, dass es da einen potenziellen Abverkauf hätte geben sollen. Aber ich meine, die guiden, dass sie im Jahr 2026 zumindest mal keinen Umsatzrückgang machen werden. Das ist schon ein bisschen schwachbrüstig. Also jetzt ist ASML natürlich auch nicht dafür bekannt, kommunikativ immer Vollgas zu geben und sehr offensiv zu sein. Das mag ich eigentlich. Aber das war dann schon auch ein bisschen enttäuschend. Hängt auch natürlich mit China zusammen, aber das ist alles altbekannt. Aber dass die Aktie trotzdem ein ganz gutes Potenzial hat, dann auch über die 900 Euro. Und wenn sie über die 900 Euro geht, dann ist meines Erachtens auch nach auch das alte Allzeithoch wieder dran, dass sie da hingelaufen ist oder beziehungsweise jetzt sich anschickt, dorthin zu laufen. Das finde ich ziemlich überraschend. Und dann fand ich noch die Mahnung von Jamie Dimon, also CEO von JP Morgan, KI sei in einer Bubble recht interessant. Eine Woche zuvor hat er noch gesagt, glaube ich, dass JP Morgan ungefähr 2 Milliarden in KI investieren will und auch in gleicher Höhe schon davon profitiert hat. Also ja, da sollten sich mal so ein bisschen Gedanken machen in puncto Kohärenz der Aussagen. Das waren so meine Überraschungen. Aber Lars, du hast noch was.
Ja, war einfach, weil, ja, KI-Hype, KI-Mega-Hype, völlig reale Zahlen, Taiwan Semiconductor. Nettogewinn um 39% gestiegen, Umsatz um 30% gestiegen, höchster Quartalsgewinn in der Geschichte des Unternehmens. Bruttomarge hat sich erhöht auf fast 60%, operative Marge auf 48%. Und dann noch ein sehr positiver Ausblick. Und das Ganze, dafür bezahlt man bei Taiwan Semiconductor aktuell, ja, 2025er KGV. Nächstes Jahr rutscht es schon unter 20. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung, weil wir sehen, dass bei Aktien, insbesondere aus Südkorea, aus China, schlicht und einfach die, ja, es werden nicht die gleichen Multiples angewendet und daraus immer eine Extra-Story zu machen und sagen, ja, irgendwann holen die Bewertung auf. Nein, wahrscheinlich werden amerikanische Aktien auch zukünftig den Bewertungsaufschlag erhalten und vielleicht ist er ja auch gerechtfertigt. Aber wir haben schon erlebt, dass sich die Stimmung hier deutlich verändert hat. Seit Jahresbeginn ist die Aktie auch sehr schön gestiegen. Und wenn diejenigen, die sollten normalerweise zyklisch sich verhalten, wenn die sich aber seit vielen, vielen Quartalen wirklich einfach strukturell immer bessere Ergebnisse haben, dann spricht das dafür, dass diese KI-Investitionen mehr als nur zyklische sind. Wir werden Stimmungsabschwünge ganz sicherlich erleben, aber was hier verdient wird, das ist schon ganz enorm.
Ich mach mal weiter, Timo. Ich habe auch Jamie Dimon dabei, aber nicht übers KI-Thema, sondern er hat sich ja jetzt auch geäußert, also JP Morgan musste ja auch einen Abschreiber hinnehmen bei Tricolor Holdings. Das ist ein Subprime-Autoländer, das heißt einer, der Autokredite vergibt an Leute jetzt nicht mit der allerbesten Bonität. Und wir hatten davor ja die Pleite von First Brands, das ist ein Autoteile-Zulieferer. Und wir hatten ja jetzt gestern, also gestern im Sinne von Donnerstag, auch wieder ein paar Sorgen in den USA. Da gab es ein paar kleinere Regionalbanken, die hier und da auch wieder was abschreiben mussten. Also da hat sich ja Jamie Dimon auch geäußert und gesagt, das macht ihm auch ein bisschen Sorge, was da so gerade vor sich geht. Ich fühle mich ganz leicht erinnert, so ein bisschen Silicon Valley Bank, da ging es auch so los. Ich will jetzt gar nicht ausrufen, dass wir da ein Problem bekommen. Das finde ich, können wir jetzt noch gar nicht aus- oder absehen. Aber zumindest hat er da einen Fokus drauf und ich finde auch, das sollte man mal mit einem Auge gucken, weil wir sind schon in einer, sag mal, in einer Marktphase, wo ich bin ähnlich wie Lars gestimmt, dass es noch weitergeht, aber wo auch schon ein Teil der Rallye vorbei ist und wo auch einige Leute auf guten Gewinnen sitzen, die, wenn sich was im Markt verschiebt, ein bisschen zum Negativeren hin, sagen könnten, ich drück mal lieber aufs Knöpfchen und nimm Gewinne mit und dann gehst du natürlich in eine Korrektur rein. Also diese, dass das da gerade so an den Insolvenzen und bei den Regionalbanken stattfindet mit diesen Abschreibern, aktuell noch auf einem niedrigen Niveau, ist zumindest was, wo ich ein bisschen so jetzt mal das Augenmerk drauf habe. Also das wäre auch, was ich in dieser Woche aus den Zahlen herausgelesen hatte.
Darf ich euch nochmal fragen zu Jamie Dimon? Also die Lebensleistung des Mannes ist unbestritten. Also wow, was der aus JP Morgan gemacht hat, das ist wirklich phänomenal. Aber ist der nicht immer, jedes Quartal ist irgendwie immer so ein bisschen, naja, kommt eine Warnung von ihm. Also eigentlich habe ich Jamie Dimon noch nie grundoptimistisch gesehen. Jetzt ist das vielleicht auch eine gute Eigenschaft eines Top-Bankers, aber kann man dann halt immer diese Warnungen und Mahnungen und der Markt ist nicht vorbereitet auf 10% Korrektur, KI-Bubble etc. etc. Kann man das wirklich, ja, muss man das wirklich ernst nehmen im Sinne von, oh, jetzt wird's eng?
Also wie du schon sagst, es gibt durchaus ja auch seinen Brief an die Aktionäre und es gibt manchmal auch sehr ausführliche Interviews mit Jamie Dimon und da erlebe ich ihn ziemlich ausgewogen und jemand, der auch wirklich insbesondere so die Frühindikatoren einer Wirtschaft versteht. Ich gebe dir aber recht und vielleicht ist das Problem, wenn man sehr, sehr häufig gefragt wird, dass man auch sehr häufig antworten muss und dass du dann, wenn der Markt oben ist, dich natürlich schwer tust, noch den Cheerleader zu spielen, weil einfach das Risiko, dass Jamie Dimon dann gesagt hat, also wenn Jamie Dimon dann halt zum Jim Cramer wird und immer das Top erwischt, dann ist das nicht so gut für die Reputation. Und darüber hinaus kann man eben als Bank dann immer sagen, ja, wirklich schwieriges Umfeld, but we did good. Also inhaltlich gefällt mir sehr oft, was er sagt. Und das ist dann auch durchaus ein bisschen ausgewogener. Aber ja, da die Überschrift, mit denen er da in der Regel zitiert wird, und er sagt das ja auch, er kommt immer eher über die Vorsichtigsein-Schiene. Und er ist eben nicht der Kauf-jeden-Dip-nach-Sebastian-Typ.
Das stimmt nicht. Ich meine, es gibt ja das negative Bonmot, dass Jamie Dimon von den letzten 2 Rezessionen 13 vorausgesagt hat. Also das spielt ja genau auf diese Negativität an. Aber wenn du mal guckst, ich würde jetzt nicht auf die Warnungen von Jamie Dimon gehen und danach handeln. Also ihr wisst, ich bin eh ein besonnener Typ, das heißt, ich gucke mir das an und maximal kaufe ich mal nicht nach, warte nach auf einen größeren Rücksetzer. Aber man muss schon sagen, und Timo, du hast es ja fast beantwortet, die Lebensleistung, was er aus JP Morgan gemacht hat. Und wenn man mal reinschaut, ich glaube, die Bilanzsumme von JP Morgan müsste bei 4 oder 4,5 Billionen sein. Also das ist so groß wie die Wirtschaftsleistung von Deutschland irgendwo. Also wenn du so ein Dickschiff fährst, dann ist es mir lieber, wenn einer sagt, ich gucke mehr auf die Risiken, ich habe lieber mal ein paar mehr Rückstellungen, auch wenn mir als Aktionär das irgendwo sicher Rendite kostet, als zu sagen, ich drücke voll aufs Gaspedal drauf. Und wenn dieser Koloss ins Wanken kommt, ich weiß nicht, ob du dann sogar mehr brauchst als eine Fed, um das wieder zu stützen, weil das ist ja das andere Thema. Das ist so ein Monstrum geworden im Finanzsektor, da darf nichts schiefgehen. Also lieber hast du einen CEO, der bremst, als einer, der sagt, komm, wir wollen Bilanzsumme 10 Billionen, wir gehen all in.
Und beinahe, muss man sagen, verglichen mit den Tech-Bros, beinahe unentgeltlich. Also 2,9 Milliarden soll das Vermögen von Jamie Dimon sein. Mehr ist es aber auch nicht. Das heißt also, er stellt hier wirklich seinen Dienst, seine Leistung in den Dienst der Bank.
Ein wahrer Altruist.
Ja. Das ist, finde ich auch sehr löblich, dass er da, ja, einfach mit gutem Beispiel vorangeht. Aber Bremsen und Cheerleading sind die beiden Stichworte, die ich jetzt aus den letzten 5 Minuten aufgreifen will. Und damit gehen wir rüber zu Ferrari. Sebastian,
ja,
was ist denn los bei denen?
Ferrari fährt nicht mehr, könnte man sagen. Ist ja eine meiner Positionen im langfristigen Depot. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, auch im Intro, wir hatten ja auch letzte Woche am Freitag über Ferrari geschrieben. Es gab ja den Capital Markets Day und ich weiß nicht, ob ihr im Vorfeld ein bisschen so die Analysten verfolgt hattet. Die haben sich ja teilweise fast schon übertroffen an Euphorie, was da rauskam. Rauskam halt hinterher, dass entsprechend das Umsatzziel bis 2030 eingekürzt wurde, auch das Gewinnziel eingekürzt wurde, also überall ein bisschen weniger. Und dass man gesagt hat, okay, die E-Fahrzeugstrategie, man will bis 2030 keinen Anteil haben von 40% am Gesamtverkauf, sondern es reichen auch 20%. Und das hat eben dazu geführt, dass entsprechend Ferrari abverkauft wurde. Ich meine, innerhalb dieses Monats allein ist Ferrari um 25%, also ein Viertel im Wert gefallen. Das ist schon ordentlich für so einen großen Koloss. Aber ich muss sagen, ich fand das jetzt gar nicht so negativ. Klar, es ist weniger Umsatz und Gewinn, das ist eben so. Man muss aber auch wissen aus der Historie, Ferrari ist eher ein Wert, wo eher auch zurückhaltender kommuniziert wird, also wo man auch die Stöckchen so hinlegt, dass man drüber springen kann. Und was ich besonders spannend fand, auch wenn man ein bisschen reinschaut, dass einige Analysten haben diese E-Fahrzeugstrategie Ferrari negativ genommen und gesagt, naja, jetzt haben sie nur 20% Anteil. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, das finde ich gut. Und zwar aus dem Grund, nicht weil ich jetzt gegen Elektromobilität bin, sondern die E-Fahrzeuge halten sich ja total schlecht im Wert. Also das ist ein Problem von Tesla, das ist von vielen. Und bei Ferrari, ich wusste das gar nicht, über 90% der je gebauten Ferraris, das müssen so um die 350.000 Stück sein, die gibt's noch, die sind bei Sammlern in Garagen, die werden im Schnitt vielleicht 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr gefahren oder gar nicht. Das sind Geldanlagen. Und wenn du jetzt natürlich hier Fahrzeuge reinbringst aus dem E-Auto-Bereich, die einen Wertverfall erfahren, dann sind die gar nicht mehr so für die Geldanlage und für die Sammler geeignet. Und das ist etwas, wo ich sage, also wenn man hier bei dieser E-Fahrzeugstrategie dann etwas zurückgeht und E-Autos produziert, die sowieso kein Mensch fährt, dann sollte man vielleicht doch lieber beim alten Modell bleiben und dann fand ich das gar nicht so negativ. Also kurzum, ich muss sagen, ich gucke gerade bei Ferrari, wann sich die Aktie ausgependelt hat. Wenn jetzt wieder ein paar Dividenden reinkommen nach der Quartalssaison, werde ich definitiv bei Ferrari nachkaufen, weil auch die Bewertung, also man bekommt Ferrari aktuell, ich habe mal reingeguckt, unterhalb des 10-Jahres-Durchschnitts beim KGV. Da haben wir momentan KGV von etwa 38. Das ist im historischen Vergleich relativ günstig. Es ist so günstig, habe ich notiert, wie seit 2018 nicht mehr. Und wir haben ja auch noch einen Bewertungsabschlag gegenüber Hermes. Also normalerweise war in der Bewertung Ferrari immer 15% billiger, mittlerweile sogar 25%. Also wenn man die beiden mal als Luxuswerte nebeneinander stellt, ist auch relativ gesehen Ferrari günstiger. Also von daher, ich finde, langfristig ist das ein Buy the Dip. Kurzfristig habe ich jetzt keine Meinung zu der Aktie, da setze ich mich jetzt auch nicht groß mit auseinander. Aber das ist einfach kein Autohersteller, sondern das ist nach wie vor. Und trotz des Rücksetzers ist Ferrari einfach immer noch wertvoller als die ganzen europäischen Autobauer. Also das ist für mich einfach eine Luxus-Ikone, die man sich ins Portfolio reinlegen sollte.
Darf ich dich zu Ferrari mal ganz kurz noch fragen, weil ich das nicht richtig rausgehört habe, glaube ich. Siehst du den zusätzlichen Rücksetzer, der jetzt gekommen ist, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt 20% weniger E-Autos verkaufen möchten? Oder siehst du den in der Gestalt, dass der Markt sagt, ja Moment, also ihr wolltet 40% machen, aber schraubt es doch einfach runter auf 0%, passt sowieso nicht zu euch. Also ist das so eine Art Pfadabhängigkeit, die vom Management, von der alten Guidance, dass sie da nicht radikal genug jetzt umschwenken und das der Grund ist?
Würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, in meiner Welt kam der Rücksetzer vorwiegend dadurch, dass im Vorfeld die Banken relativ euphorisch waren und Ferrari dann einfach gesagt hat, wir schaffen die Umsatz- und Gewinnziele, die wir vorher gesagt haben, wahrscheinlich nicht. Es gab neue Ziele, aber wie gesagt, Ferrari ist oft konservativ. Man macht dann niedrigere Ziele, die man überspringen kann. Das war der Hauptrücksetzer. Aber es gab auch Analysten, die haben die Kürzung von 40% auf 20% bei den E-Autos als negativ empfunden. Ich persönlich muss sagen, im Falle von Ferrari sehe ich das als positiv, weil das einfach die Werthaltigkeit der Modelle stärkt. Und wenn ich halt ein E-Auto verkaufe und das hinterher 50% Wertverlust hat, dann ist das total schlecht für die Marke, weil Ferraris werden also auch viel aus dem Geldanlageaspekt herausgekauft. Also von daher, der Hauptgrund, würde ich sagen, für den Rücksetzer waren die Zahlen und dass hier bei den E-Autos gekürzt wurde. Ich glaube, das hat der Markt noch nicht ganz verstanden, dass es eigentlich positiv ist.
Ja, vielleicht nicht positiv genug, weil eigentlich hätten sie es, also aus meiner Sicht, ich bin jetzt aber auch kein Autoexperte, aber aus meiner Sicht passt überhaupt nicht zu Ferrari und sie sollten das am besten einstampfen und sich darauf besinnen, was Ferrari eigentlich ist, laut und rührend und scharf.
Ich denke, das kommt, aber du kannst jetzt politisch noch nicht auf eine 0% E-Auto-Strategie gehen, aber Ferrari hat noch das Privileg, dass sie im Gegensatz zu VW und den großen Kolossen als Kleinserienhersteller gelten. Also sie bauen 13.000 Ferraris im Jahr und damit hast du auch von der EU noch spezielle Ausnahmen. Also sie könnten sogar ihre E-Strategie jetzt noch legal hinten rausschieben. Und ich denke, da, je nachdem wie der politische Wind weht, wird man da dann schon mehr in Richtung Null gehen. Die 40% waren, glaube ich, auch rein politisch, weil es einfach genehm war. Aber für die Marke ist es, wenn man es wirklich mal nur als Investor anschaut, nicht gut, da E-Autos reinzubringen, weil auch ein E-Ferrari wird sicherlich deutlich an Wert verlieren. Das siehst du auch bei Porsche, das siehst du bei allen.
Also vielleicht muss man ja auch beim Unternehmen, was ja keine 15.000 Autos pro Jahr herstellt, erwarten dürfen, dass sie unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Märkte fahren. Ja, also dieses, wir erleben das ja auch bei uns, wenn in der App dann gesagt wird, ja, E-Autos und Ferrari, das geht nicht zusammen, wir sind halt anderes gewohnt, ganz ehrlich, wir sind auch eine andere Generation. In China, wo mehr als 10-mal so viele Autos verkauft werden, im Übrigen auch viel mehr Sportwagen, es sind mehr als die Hälfte der Wagen, die man in die Kategorie Sportwagen reinpacken würde, sind da auch schon E-Autos. Also letztlich entwickeln sich eben Märkte auch unterschiedlich. Und unter dem Aspekt muss man ja nicht komplett schwarz oder weiß, also nur E-Autos oder keine E-Autos, das ist ja, die Entwicklungskosten sind ja bei Ferrari im Vergleich zu dem, was sie nachher für die Produkte nehmen können. Ja, für Volkswagen ist das eine sehr relevante Entscheidung, aber wenn Ferrari Modelle baut, die dann verkauft werden, dann lohnt es sich ja durchaus auch diese Sparte, dann machen sie ja auch nicht, eben nicht komplett einzustampfen. Der Wind kann sich da auch sehr schnell drehen. Was ich aber gerne noch mitnehmen würde, weil Ferrari ist so schwach gelaufen, dass mir jegliche Motivation fehlt, hier auf Sebastian reinzuhauen. Das mache ich nicht. Nicht, wenn jemand schon am Boden liegt. Da gehe ich höflich vorbei und versuche, ob ich noch helfen kann irgendwie. Deswegen, es gäbe eine Möglichkeit, Ferrari noch mal günstiger zu bekommen, eigentlich ungefähr 50% günstiger, denn es gibt eine Beteiligungsgesellschaft, Exor, weiß nicht, ob wir die hier schon mal besprochen haben, deren größte Beteiligung ist mit weitem, weitem Abstand Ferrari. Und unter dem Aspekt könnte man natürlich sagen, wenn wir die anderen Werte, die hier in dieser Beteiligungsgesellschaft mit drin sind, das ist noch ein Autobauer, Stellantis, das ist CNH, Philips, Juventus, Turin haben sie mit drin, Iveco und ein paar nicht gelistete Companies, dann kann man sich das Unternehmen vielleicht mal anschauen, denn die handeln aktuell mehr als 50% unter ihrem Net Asset Value. Also Ferrari gibt schon mit Rabatt und dann gibt es sie nochmal mit 50% Rabatt. Achtung, Disclaimer, solche Abschläge auf den Net Asset Value, darauf zu spekulieren, dass die sich kurzfristig wieder auflösen, das war schon bei anderen Beteiligungsgesellschaften ein schwieriges Unterfangen. Aber dann hat man zumindest noch ein bisschen Diversifikation mit drin. Aber der Ferrari-Anteil liegt, glaube ich, bei knapp über 40% in diesem Beteiligungsportfolio. Also Ferrari Light, wenn man so will.
Ich hätte gesagt Ferrari mit Stützrädern.
mit Stützrädern. Wobei eins der Stützräder Fiat, Chrysler und so weiter ist. Ich weiß nicht, ob man das dazu zählen will. Aber ja, es ist nicht uninteressant. Also der Abschlag ist schon brachial und sie haben, das macht sowieso immer Sinn, eine recht aussagekräftige Investor Relations Seite. Also vor jedem Investment informiert man sich. Ist nicht immer bei jedem Unternehmen ganz einfach, aber bei Exor geht das ganz gut. Ich bin nicht investiert, wer es vielleicht noch nicht geraten hat, weder in Exor noch in Ferrari.
Apropos Juventus, da ist doch jetzt auch so eine deutsche Aktie, so ein deutscher Fußballeraktie. Ist das nicht wie nicht Unterhaching? Wer ist denn das nochmal, die da auch an der Börse sind? So ein ganz kleiner Verein, zweite oder dritte Liga. Die sind jetzt irgendwie so eine Meme-Aktie geworden. Wer ist denn das nochmal?
Na, weiß ich nicht. Aber das, ich google es im Hintergrund.
Ja.
Ich kann nichts beisagen.
Ja, dann gehen wir jetzt. Ja, machen wir einfach weiter. Ist mir nur gerade in den Kopf geschossen. Juventus. Habe ich auch schon lange nicht mehr drauf geguckt, aber.
Die alte Dame.
Die alte Dame. Ja, und
Unterhaching, damit gehen wir. Du hast recht, Timo.
Ist das Unterhaching, ja? Ja. Die sind an der Börse, ja. Die sind jetzt irgendwie in Reddit-Foren, habe ich nur so am Rande mal mitbekommen, ziemlich gehypt worden und deswegen auch ziemlich abgeschossen jetzt gerade. Wurde mal ziemlich weiter Abschlag gemacht.
Kurze Unterbrechung, Sebastian hier, aber ich möchte euch noch sagen, wäre By the Dip eine Aktie, dann wären wir kurz davor, eine wichtige psychologische runde Marke zu durchbrechen, denn über 90.000 Leute folgen uns bereits auf den Podcast-Plattformen und natürlich wollen wir jetzt die Marke von 100.000 sehen. Also, es liegt an euch, es liegt an denen, die noch kein Abo auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen dagelassen haben. Lasst ein Abo da und lasst uns gemeinsam die wichtige Marke von 100.000 Abonnenten knacken. Das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Ja. Ja. Spielvereinigung Unterhaching, Fußball GmbH und Co. KG. So heißt eine Aktie. Ja, von 50 Cent auf 3,40, jetzt auf 2,20. Vorsicht, nicht nachmachen zu Hause. Aber viel Glück für Unterhaching.
Ja. Weiter so. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal zu einem Diskussionsthema rüber, auf das ich mich ehrlicherweise freue und sehr gespannt bin. Und zwar, ja, dieser Sell-Off am letzten Freitag, wir haben ihn jetzt im Intro schon zu Genüge besprochen. Aber ja, da hat ja auch eine Transaktion stattgefunden im Kryptobereich. Es wurde eine große Short-Position auf Bitcoin und auf Ethereum aufgebaut. Das hat natürlich sehr gut funktioniert. Und ja, da steht natürlich die Frage im Raum, könnte das Insider-Trading gewesen sein, Insider-Handel? Ja, wäre das überhaupt strafbar? Ist das etwas, was den Kryptobereich jetzt nochmal in schlechtes Licht stellt? Ja, wie seht ihr es? Sebastian, magst du mal rein
in dein Steckenpferd-Thema? Weil ich da bei Kryptos so drin bin.
Ja.
Also kurzum, ich sehe es für, was da am Freitag abging. Und Lars hatte ja am Anfang vollkommen recht. Also ich hatte mich ja mit Mini-Korrektur bezogen, wenn du auf andere Anlagenklassen guckst. Auch ich meine Bitcoin oder Ethereum waren es 10-12%. Das musst du aushalten. Ich hatte hier schon zweimal vorgerechnet, wie die Volatilität ist von beiden Werten. Also da ist ja 10% absolut im Rahmen. Aber wir hatten ja bei Altcoins teilweise 60%, 70%, 80%. Und da muss ich sagen, ich bin da jetzt nicht investiert. Ich kann das ganz objektiv von außen anschauen. Aber da würde ich mir schon die Frage stellen, ob das überhaupt eine Anlageklasse ist, die wirklich irgendwie ernst zu nehmen ist. Weil wenn in turbulenten Marktphasen, wie wir es jetzt hatten, und wir hatten ja jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, eine Bankenpleite oder irgendwas wie Silicon Valley Bank oder sonst was, sondern es war halt wieder mal Trump, China oder China-USA Scharmützel ein bisschen. Und dann fällt dort im Altcoin-Sektor fallen einige Werte fast auf null und die Market Maker ziehen sich zurück, weil die Liquidität nicht gegeben ist. Und bei Binance gab es Probleme, dass du dich als Market Maker nicht mehr decken konntest mit der Liquidität. Also ziehst du einen Stecker. Das ist eher für mich so, also irgendwo Zockerwiese, wenn man da Bock hat, dann soll man es machen, das ist mir wurscht, aber es ist irgendwie keine erwachsene, vernünftige Anlageklasse, wo ich sage, die kann man jetzt irgendwie ernst nehmen. Und wenn du dann halt noch die Insider-Deals hast, gut, das ist halt etwas, wo das regulatorische Umfeld halt dann reinschauen muss, aber auch das hat natürlich ein Geschmäckle, was du ja so im Aktienmarkt schon lange nicht mehr hast. Also ich sehe das eher negativ, das ist vielleicht für die interessant, die da gerne zocken, aber jeder anzunehmende größere Investor wird sagen, okay, da brauche ich erstmal ein paar Jahre nicht mehr drauf schauen. Und dann bleibt es halt so eine Spielwiese für die kleineren Zocker.
Ja, volle Zustimmung. Also mehr Deutschland wagen, würde ich sagen. Ich habe gerade gesehen, Volker Hellmeier hat wieder gewettert. Wir regulieren uns zu Tode. Und recht hat er. Das ist unser Herbst der Reformen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, genau das, was wir viel zu viel machen, passiert im Altcoin-Sektor deutlich zu wenig. Ich bin da einfach zum Schutz der Anleger für mehr Regulierung. Und die besteht derzeit nicht. Deswegen ist dieser Insiderhandel im Übrigen ein Begriff, der bei uns ganz klar eine Straftat darstellt. Deswegen ist der vielleicht gar nicht ganz passend, weil es eben in einem unregulierten Markt keine Straftat ist. Und das ist zum Nachteil der Anleger. Wir haben hier, Sebastian, du hast es schon angesprochen, eben keine zentralen Börsen mit keiner zentralen Überwachung. Wir haben nicht so etwas wie eine Clearingstelle. Und ich will auch nicht, dass der ganze Sektor sich komplett aufbläht. Aber wenn du über Stunden hinweg nicht handeln kannst, wenn du in Zwangsliquidierung drin bist, ich bin ja sogar für Spekulation. Ich halte Hebel im Altcoin-Sektor zwar für verkehrt, ich würde das per se nicht machen. Ich würde es auch für mich ausschließen. Aber wenn jemand spekulieren will, dann soll er das gerne. Aber bei solchen Einbrüchen verlieren beide Seiten. Diejenigen, die ihre Short-Spekulationen nicht glattstellen können und diejenigen, die sagen, ich lege mich hier auf die Lauer, ich kaufe solche Spikes nach unten, die konnten auch nicht kaufen, weil die Plattformen am Ende sich selbst schützen. Und das ist meines Erachtens ein Problem. Und deswegen wünschte ich mir im Altcoin-Sektor mehr Regulierung. Das muss ja nicht so ein Wasserkopf sein, aber schlicht und einfach eine zentrale Stelle, bei der man, du kannst dich auch nirgendwo beschweren. Ja, ich glaube, Binance hat gesagt, Achtung, Vorsicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die haben gesagt, jeder kann sich bei uns beim Kundendienst melden. Aber ja gut, das würde ich als Betreiber auch sagen. Das heißt aber nicht, dass sie entgangene Gewinne oder Verluste, die entstanden sind, das eine ist leichter nachzuweisen als das andere, dass sie die dann ausgleichen. Und von daher ist da mein Standpunkt ganz, ganz klar.
Wäre auch gesünder für den Kryptobereich, insbesondere für die institutionellen Anleger, weil, ja, wenn du da ein großes Ticket hast und du hast die Wahl zwischen, Rendite hier in einem Bereich, der reguliert ist, der super transparent ist, wo es klare Regeln gibt, was erlaubt ist und was nicht und auch, Rechenschaftspflichten einfach, wo du halt einfach eine Rechtssicherheit hast und dann hast du halt den Bereich, da ist zwar potenziell viel mehr Rendite drin, aber ja, halt dieser Lackmustest, wenn was schief geht, ja, ist jetzt hat nicht so ganz geklappt, jetzt letzten Freitag. Das ist schon
und stärkt wahrscheinlich die Position. Ja, sorry.
Nee, ich war fertig. Bitte, mach du.
Es stärkt wahrscheinlich die Position eher noch von Bitcoin, vielleicht noch von Ether, überall dort, wo die Abverkäufe kontrolliert stattgefunden haben. Denn wie du schon sagst, institutionelles Kapital, und dazu gehört natürlich auch jeder kleine Vermögensverwalter, Family Office und so weiter. Wer geht in einen Wert rein, der gegebenenfalls innerhalb von wenigen Minuten um 50% oder 70% fallen kann, plus ich kann überhaupt nicht darauf reagieren. Ja, die haben sich alle wieder erholt. Aber was passiert denn, wenn nicht? Und dieses Risiko für jeden professionellen Geldverwalter, für jeden Institutionellen geht es immer zuerst um die Kontrolle des Risikos. Und dann wird es am Ende eine Spielwiese für Kleinanleger. Und das ist natürlich schade, wenn wir sprechen hier über Milliarden Krypto-Projekte, teilweise ja auch mit einem echten Use Case. Und wenn da dann nur noch Spekulanten drin sind, dann wird das dazu führen, dass diese Projekte in der Versenkung verschwinden. Eindeutig. Und das ist, damit ist dann keinem gedient. Bei den Meme-Coins ist es nicht schade drum. Die sind eh nur zur Spekulation da. Deswegen heißen sie ja so. Aber das gehört vielleicht zum Erwachsenwerden mit dazu. Heißt für mich im Übrigen auch, dass ich meine Konzentration auf Bitcoin und Ether beibehalte. In dem anderen Bereich spiele ich gern mal mit, aber für Buy and Hold ist das nichts.
Mir kommt gerade auch in Anbetracht der Diskussion ein Posting von mir in der App in den Sinn, was dazu passt, weil wir sehen ja, dass es woanders auch anders geht. Also wir haben ja zum einen diese extremen Schwankungen, dass es um 70% nach unten geht, dass du keinen Circuit Breaker hast, also dass du die Sicherung rausziehst, wie bei Aktien mal nach einem 10% oder 15% Kursverfall und dass du Insider-Akteure hast, die da sich entsprechend vorher positionieren und wahrscheinlich nie geahndet wird und einfach klassisch Frontrunning betreiben, bevor die Masse runtergeht. Und das sehen wir ja, weil ich genau dieses Posting ja verfasst hatte in der App. Wir sehen ja in anderen Bereichen, wie es anders geht. Also wir haben ja im amerikanischen Pharmasektor aktuell extreme Insiderkäufe. Und das wird offengelegt, weil du natürlich als CEO, als CFO melden musst, wenn du Aktien vom Unternehmen kaufst oder auch verkaufst. Und das nochmal am Rande, da könnte eine Sektorrotation sich so spannend andeuten, dass wir da die Insiderkäufe sehen. Ich hatte auch ein paar Aktien genannt, die da spannend sind. Aber in dem Zusammenhang sehen wir ja, wir haben ja die Regulierungsvorlage bereits, wie man es besser machen kann. Und da lässt man es halt einfach so laufen und jeder macht sein Ding. Und genau wie ihr sagt, dann hast du am Ende so ein Meme-Spielplatz für Kleinanleger, was eigentlich gar nicht sein müsste, weil wir wissen ja, wie gehst du mit Insider-Transaktionen um im Aktienmarkt? Wir wissen, wie gehst du um mit starker Volatilität? Wie muss ein Market Maker ausgestattet sein, damit er auch in turbulenten Phasen entsprechend noch Kurse stellt? Oder auch, was muss er erfüllen, damit er wirklich rechtfertigen kann, er muss den Stecker ziehen. Also all das findet ja hier wirklich nicht statt.
Zeigt ja so ein bisschen auch, wie absolut untouchable sich zumindest einige Teilnehmer der MAGA-Bewegung fühlen, wenn dann Tweets rausgehauen werden und wenn ganz offensichtlich ist, dass Transaktionen stattfinden, immer unter dem Vorbehalt, dass diese Tweets dann auch tatsächlich von den Personen stammen. Das weiß ich nicht. Wenn man sagt, das wird mir bestimmt nicht auf die Füße fallen, dass ich hier dem öffentlich dazu aufrufe, jetzt zu kaufen, jetzt zu verkaufen, dass Short-Positionen im Nachhinein klein, die man auch gar nicht versucht zu verstecken. Also ich habe das Gefühl, man fühlt sich da dann doch recht sicher.
Nochmal ganz kurz, Sebastian, auf deinen Hinweis. Den Artikel hast du bei uns reingehängt. Also das heißt, du hast dir da auch mal diese Werte, wo jetzt Insider-Transaktionen bei den Healthcare-Werten aus den USA stattgefunden haben, auch in die App mit reingepackt, ne?
Genau. Also es gibt eine Übersicht, einen Chart, wo du aggregiert siehst, dass sich Insider-Käufe wieder deutlich erhöhen im Pharmasektor. Das ist ja ein Sektor, wo momentan wirklich keiner wirklich so unbedingt drauf schaut. Und ich habe da mal bei Nasdaq.com, da hast du ein schönes Insider-Verzeichnis, da siehst du, was wurde über die letzten Monate gekauft oder verkauft. Und da siehst du schon bei ein paar Aktien, wie die Insider wieder beginnen zu akkumulieren. Und das finde ich persönlich, das fiel mir jetzt einfach nur zum Thema ein, das kann Vorbote sein, auch für eine Sektorrotation in Richtung von Pharma. Aber es ist auch ein schönes Beispiel zum aktuellen Thema, dass ja Insider, das muss ja nichts Böses sein, sondern man kann da sogar ein paar Rückschlüsse immer wieder aufs aktuelle Marktgeschehen ziehen. Und es gibt Blaupausen einfach, wie man damit umgehen kann, egal in welchem Bereich.
Ja, finde ich einen guten Hinweis. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal mit zu Gemüte führen. Bin da auch sehr gespannt, was das für Werte sind. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber zum nächsten Thema. Und da muss ich erstmal kurz reinschauen. Ah ja, das ist die Hörerfrage von Karl-Heinz. Nochmal beste Grüße. Warum ist die Drone Shield so abgestürzt? Die Drone Shield, die ist erstmal richtig in Fahrt gekommen, aber jetzt eins auf den Deckel bekommen. Also nur mal ganz kurz zusammengefasst. Es ging rauf und dann wieder runter. So, die Drone Shield. Warum?
Ja, seit Beginn des Jahres allein in Euro über 400%, jetzt über 25% Korrektur. Also wenn wir es mal einfach halten, ich bin gespannt, was Lars sagt, aber das ist natürlich in Anbetracht so einer starken Bewegung auch irgendwo damit mal zu rechnen. Und wer vielleicht, ich fange mal vorne an, wer vielleicht die Drone Shield nicht kennt, das ist ja eine Aktie, die in letzter Zeit stark gehypt wurde, ist ein australischer Wert, der sich auf Drohnenabwehr spezialisiert hat. Das ist ja auch im Rüstungsbereich aktuell das Thema der Stunde. Und deswegen ist die Drone Shield auch entsprechend so stark angestiegen. Ich habe sie mir mal angeguckt und für mich, ich bin nicht investiert, ich finde auch bei der Drone Shield ist ein Problem, dass sie hat viele, viele Aufträge. Also das Unternehmen hat hohe Aufträge, aktuellen Backlog auch von über 60 Millionen Dollar. Problem ist allerdings, wenn man mal auch reinschaut, so die Umsätze von, ich hatte sie hier 2023 auf 2024. Da hatten wir bei der Drone Shield das, genau, da hatten wir sogar im Umsatz trotz der gesamten Euphorie, die aktuell im Sektor vorhanden ist, von 23 auf 24 kaum Umsatzsteigerung, weil eben das Unternehmen die ganzen Aufträge, die aktuell da sind, gar nicht abarbeiten kann. Das heißt, die müssen jetzt erst investieren. Während sie investieren, bauen sie natürlich noch mehr Aufträge auf. Und wenn sie dann allerdings erstmal diese Aufträge abarbeiten können, dann ist natürlich das Problem, dass das Konkurrenten schon irgendwo Zeit gibt, sich jetzt zu positionieren, weil sie eben nicht jetzt produzieren und verkaufen können, sondern weil alles in so eine Art Backlog momentan reinläuft und erst dann abgearbeitet werden kann, wenn die Fabriken stehen. Also von daher, dass die Story, sage ich mal, die Equity-Story bei diesem Unternehmen, das stimmt schon irgendwo, dass man sagt, okay, Drohnenabwehr, das kann das große Ding werden, aber ich halte die Aktie für hochspekulativ, ich habe sie nicht und dass die jetzt mal ein Viertel einbricht, das halte ich für ganz normal in Anbetracht der starken Bewegung, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Also muss man aktiv sein. Deswegen gebe ich es jetzt mal an Lars über.
Ja, hundertprozentige Zustimmung. Deswegen, das klingt immer so ein bisschen oberlehrerhaft, aber ich meine, die Aktie stand bei 60, also 0,6 australischen Dollar und ist in der Spitze innerhalb dieses, wir sprechen über dieses Jahr, auf 6,50 Dollar gestiegen. Also das, die Frage, warum sie abgestürzt ist, die Antwort, weil sie so extrem vorher gestiegen ist und weil das eben, auch das hat Sebastian meines Erachtens komplett richtig eingeordnet, ein Story-Stock ist. Nicht, weil man das fundamental derzeit erklären kann. Und gerade wenn wir über Drohnen sprechen, ist das eben Seite 1 Thema. Und mal ganz ehrlich, es gibt nur ganz wenige reine Drohnenanbieter im militärischen Bereich und dann auch noch Drohnenabwehr. Das ist sozusagen jeder, der eine Suchmaschine anwirft und der sagt, ja, irgendwie, wenn die hier, wir haben in Kopenhagen, in München, wir sehen Drohnenangriffe, wir lernen, die sind viel billiger als klassisches Kriegsmaterial. Jeder kommt dann bei Drone Shield an, mehr oder weniger, weil die dann auch noch den Namen haben. Es gibt noch ein, zwei andere Anbieter, die jetzt so ein bisschen, also die französische Parrot oder Parrot, ja, dann in dem Fall, das waren eigentlich mal Drohnen für den Hausgebrauch, für den privaten Bereich. Die haben natürlich auch jetzt reagiert und werden in die anderen Bereiche reingehen. Aber wer da investieren wollte oder mitspielen wollte, der hatte nicht die Möglichkeit, auf so viele Aktien zu setzen, weil auch andere das machen. Aber bei denen ist es eben, ja, Rheinmetall hat bekundet, das zu machen. Lockheed Martin, Boeing. Nur bei denen sind es eben, das sind keine reine Drohnenplayer. Also deswegen, solche Aktien handle ich nach Chart. Ich war zwischendurch mal drin. Ich bin dann mit dem Gewinn wieder ausgestiegen. Das ist aber auch nichts, was ich mit irgendjemandem teilen würde im Video, weil es einfach hochspekulativ ist. Und weil dann genau die Frage, wie kann denn die Aktie von 6,50 auf 4,50 fallen? Es hat sich doch nichts geändert. Umsatz 200 Millionen und Bewertung 4,5 Milliarden in Risk-Off-Phasen. Und wir erleben es gerade. Sorgt das natürlich auch dafür, dass die Aktie zurücksetzt. Und solche Nachrichten wie in den letzten beiden Tagen. Also während wir jetzt aufnehmen, Rheinmetall ist über 4% schwächer. Da reicht dann eben die Absicht, sich mit Putin hinzusetzen und über das Ende zu sprechen. Das ist dann ja etwas, was wir uns eigentlich wünschen. Aber wie wir es auch häufiger besprochen haben, dass dann mal die Stimmung genau sich in diesen Werten umdreht, ist ja auch klar.
Ja, und Markus Söder kann dem Stock dann halt auch nicht helfen, wenn er halt einfach sagt, ja, alle Drohnen einfach beim Flughafen jetzt abschießen. Hashtag Söder schießt. Nee, Söder ist heißt der, ist der Hashtag, ne? Mhm. Eigentlich. Ja, immer wenn er irgendwo einen Hamburger sich reinfährt, wird das gepostet. Aber ja, er ist auf jeden Fall gewillt, die ganzen Teile jetzt da runter zu holen. Aber ja, es ist definitiv so, also einerseits Risk-Off, andererseits jetzt Putin trifft sich möglicherweise mit Trump. Das ist dann halt einfach, ja, würde ich auch verkaufen, wenn ich da jetzt 300% vorne wäre und sagen, ja, warum muss ich da jetzt 250%, warum muss ich da jetzt erstmal irgendwie ein bisschen runter? Also nicht 250% runter, sondern...
Passt schon. Du hast versucht.
Passt schon. ja, genau.
Die fällt genau ins Minus. Bei minus 4 australischen Dollar, da sind wir wieder dabei.
Ja, ja, genau. Bei minus 4 australischen Dollar steige ich dann auch aus. meine Insider-Trade geht dann auch dahin.
Also der aktive Anleger in mir möchte nur noch dem Fazit hinzufügen, dass der Trend irgendwann mal brechen wird, unter 3,10 Dollar in den, also australische Dollar, sieht das schon sehr schwach aus. Bis dahin, und das gilt fast für jede Aktie, und das ist keine Empfehlung, hier tätig zu werden, ich bin aktuell nicht investiert, kann man solche Dips als sehr spekulativer Anleger dann vielleicht auch mal kaufen. Aber klassisches Zockerpapier, anders würde ich es nicht nennen.
Habt ihr euch eigentlich auf YouTube mal die Videos angeschaut, wie große Greifvögel trainiert werden, um Drohnen abzuwehren? Das ist hochinteressant. Also ich rede jetzt nicht von großen Drohnen, die auch eine Rakete transportieren können, sondern so mittlere Drohnen, wo du Falken und Adler trainierst und die greifen dann die Drohne mit ihren Greiffüßen und landen die. Also das mal am Rande zu einer alternativen Drohnenabwehr.
Das ist wahrscheinlich auch viel cooler
als das wäre eine coole eine coole Aktie wäre das, wenn man diese Greifvögel einfach im Abo-Modell mieten könnte. Das wäre und da irgendwie noch ein bisschen KI reinarbeiten. Das wäre eine coole Aktie.
Oder? Ich habe mich gerade im Wald gesehen. Weißt du, da kommen die mit ihren dressierten deutschen Schäferhunden und dann kommst du mit so einem dressierten Adler und sagst, du Opfer. Und dann, das sieht schon cool aus, wenn die da in den, meistens ist ja irgendwo in der Wüste, ne? So eine Falke auf dem Arm. Ja, soweit.
Ganz kurz, noch eine kleine Kinoempfehlung oder Filmempfehlung. Ich glaube, der kommt sogar ab nächster Woche auf Netflix. House of Dynamite, das ist von der Catherine Bigelow. Die hat The Hurt Locker gemacht, hat damals auch einen Oscar für den Film bekommen. Und die hat so einen Film vorgelegt, den ich auch sehr interessiert geschaut habe und der wirklich auch sehr, sehr gut ist. Schaut euch den unbedingt mal an. Da geht es darum, also es wird von einer feindlichen Macht, die nicht ganz eindeutig zu identifizieren ist, eine Atombombe gezündet, die also auf die Vereinigten Staaten quasi abzielt. Und dann wird also in drei Erzählperspektiven werden diese 20 Minuten dann geschildert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Fand ich extrem spannend. Wirklich sehr gut. Das nur
kommt auf die Liste.
Nochmal ganz kurz. Ja, guckt ihr. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Also lass uns mal rüber jetzt zum nächsten Thema. Das ist nämlich der... Das sind die günstigsten Aktien, genau. Was sind die günstigsten Aktien der Welt? Nein, es sind nicht die Chinesen, sondern es ist...
Tada. Relativ betrachtet der britische Aktienmarkt, über den wir hier auch extrem selten sprechen, weil er auch wirklich nicht gut mitgelaufen ist. Aber wer ein Herz für Value hat und sagt, Großbritannien ist wahrscheinlich nicht dem Untergang geweiht, der kann sich den Markt mal anschauen. In einem Reuters-Artikel, ich habe die Zahlen grob überflogen, das scheint alles zu stimmen, sprechen wir hier, wenn wir über das Forward-KGV reden, ein 42-prozentiger Discount gegenüber dem S&P 500. Und jetzt kann man sagen, der wächst viel schneller. Tatsächlich, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, der Unternehmen, die in dem FTSE enthalten sind, dann ist das nicht so. Noch dazu kriegt man ein bisschen mehr Diversifikation. Das heißt also, 26% der Umsätze der britischen Unternehmen werden in UK erzielt, 20% in Europa, 30% in den USA und dann kommt der Rest der Welt. Das heißt, man hat hier eigentlich eine schöne Aufteilung und dementsprechend darüber hinaus auch noch eine Dividendenrendite von 3,4% auf den Index betrachtet. Englische Aktien waren wahrlich kein gutes Investment, aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Antizykliker, der sagt, ich kaufe gern billig, während alle anderen teuer weiterkaufen. Und deswegen dachte ich, ich bringe das Thema mal mit. Man kann sich die Aktien anschauen. Ich nehme mein Teilfazit schon mal vorweg. Für mich wäre der gesamte Index nichts. Aber es gibt einige britische Unternehmen, die ich durchaus interessant finde.
Da wollte ich ergänzen, weil ich habe mir hier mal die Zusammensetzung des ETFs auch gezogen, also klassischen FTSE-ETF. Und da muss man natürlich auch sagen, die Value-Komponente, die springt dir ja ins Auge, wenn du ins Factsheet schaust, weil ein Viertel vom FTSE Financials, also Finanzwerte, 17% Industrie, nicht zyklische Konsumgüter kommen auf 16%, Gesundheit 12%, Energie 10%, Materialien, also Rohstoffe 6% und dann kommen noch ein paar andere. Also man merkt, da ist kein Tech, da ist kein KI, da ist kein AI. Also man muss schon sagen, ich suche mir eher so eine defensive Bastion, wenn es mal wieder an den Märkten wirklich ruckelt und ruppelt. Aber es ist jetzt nicht unbedingt Tech-Wachstum da drin. Also ich denke, deswegen ist auch Großbritannien gemieden worden, immer wieder von den Investoren. Ist ja ein bisschen auch Old Economy, könnte man despektierlich sagen.
Was haben wir da? Also an wen denkt ihr so, wenn ihr an den britischen Aktienmarkt denkt? Also ich habe jetzt GSK, Shell, Unilever sind mir jetzt so nur spontan in den Kopf gekommen.
Also best performing by far, das liegt eben daran, dass die Werte, die direkt oder indirekt mit dem Rüstungssektor zu tun haben, sehr gut gelaufen sind. Rolls-Royce,
die machen BAE Systems, ne?
Die sind auch genau, BAE ist sehr gut gelaufen. Lloyds Bank ist 50% seit Jahresanfang gestiegen. HSBC ist sehr gut gelaufen, 25%, aber haben auch noch eine hohe Dividendenrendite. Also wenn man so mal die Top 10, Top 15 durchgeht, dann ist da eigentlich wenig, Also sagen wir mal so, wenn ich mich heute entscheiden müsste, das wird nicht passieren. 5 die 10 größten britischen Unternehmen oder die 10 größten deutschen Unternehmen zu kaufen, dann würde ich die britischen nehmen, weil sie auch sehr viel internationaler aufgestellt sind. Die meisten der Aktien, da kannst du wenig gegen sagen. Wir haben noch eine Rio Tinto. Rohstoffe.
Ja.
Also wir haben eine Shell drin, hast du schon gesagt. Das ist gar nicht so uninteressant.
Vor allem
wie gesagt, es ist Value, ne? Aber die Totgesagte leben länger.
AstraZeneca ist ja auch, auch hier drin, sehe ich gerade.
Die sind nicht so schlecht. Man hat den Markt halt nicht.
Ja.
Die meisten haben ihn nicht auf dem Schirm. Dann hast du aktuell wieder ein bisschen Regierungskrise. Ich glaube, da war ein Steuerskandal mal vor 4 Wochen. Ich meine, wo ist gerade nicht unbedingt Regierungskrise, also mal so gesehen. Aber der britische Aktienmarkt ist halt auch eher so ein Hot bisschen der Sicherheit, weil du hast viel defensive Werte drin. Du hast Shell und die Energiewerte mit drin. Das war jetzt aber nicht das, was in den letzten Jahren irgendwie am Markt wirklich gespielt wurde. Also ich würde auch sagen, so das Allzeithoch, was wir im FTSE haben wir jetzt auch nicht unbedingt bekommen, weil der britische Markt, also ich nehme jetzt mal isoliert, so stark ist, sondern weil, wie Lars gesagt hat, die Unternehmen, das ist ja wie beim DAX, viel Geld auch im Ausland verdienen. Also England an sich hat ja auch eine gewisse Konsumschwäche aktuell, wenn du da mal auf die Zahlen reinguckst. Da ist jetzt nicht die super Konsumlaune momentan. Also das ist schon, wenn man eigentlich den FTSE kauft, investiert man zwar in britisch notierte Unternehmen, die aber viel Geld im Ausland machen, würde ich jetzt mal sagen. Aber nicht unbedingt in Cannes, England, weil das ist eine komplett andere Story.
Ich habe jetzt hier auch nur die Börsenkürzel vor mir und da sehe ich noch DGE. Das ist nicht Doge, würde ich vermuten, aber wahrscheinlich genauso schlecht gelaufen. Die Diageo, wohl, ich weiß gar nicht, ob Doge schlecht gelaufen ist, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist Doge besser gelaufen als Diageo, das kann man, glaube ich, behaupten.
Das kann ich, das glaube ich auch, oder? Jetzt gucken wir mal hier.
Ja, heute läuft alles wieder gerade schlecht, während wir aufnehmen. Ich sehe schon die Schrift, warum habt ihr nicht über den Krypto-Einbruch gesprochen? Bitcoin erreicht das Tief und so weiter. Aber
ja, lass uns, hey, wie wär's, wenn wir einfach jetzt spontan mal genau das aufgreifen? Also Sebastian, lass uns den ETF ein bisschen schieben. Lass uns mal hier.
Er war eh von Lars. Lass uns schieben, ist mir wurscht.
Ja, genau, nimm ihn weg. Passt eigentlich dazu. Hallo, Meme-ETF und dann brechen die Kryptos gerade ein. Ja, doch, Hauptsache
es wird gefährlich. Hey, wir sind spontan, das verknüpfen wir jetzt einfach. Du machst jetzt einen One-Liner zu dem ETF. Mit Conclusio Finger weg und dann gehen wir auf die Aktualität ein.
Ja, mach mal.
Ja, genau. Roundhill hat letzte Woche einen Tag oder 2 Tage vor diesem Crash im Kryptosektor einen Meme-Stock-ETF aufgelegt. Den gab's schon mal und den wollte natürlich keiner mehr haben, als die Meme-Stocks da im Jahr 2022 keiner mehr haben wollte. Und jetzt haben sie bemerkt, diese ganzen Meme-Stocks laufen ja wieder. Und jetzt haben sie ihn wieder aufgelegt. Wäre natürlich funny, ich glaube es übrigens nicht, wenn das dann das Top des Marktes jetzt hier markiert hätte in der letzten Woche. Aber das Ding ist eh nicht in Deutschland handelbar. Und unter dem Aspekt, ja, ich kann leider nicht sagen, das ist das Ende des Bullenmarktes, weil ich das nicht glaube. Das Ende aller Kryptofreuden. Also Bitcoin 105.000 heute Morgen, schon schwächer, unterschreitet gerade die 200-Tage-Linie und unterschreitet insbesondere auch die Tiefs der letzten Wochen. Wir haben ja immer wieder zwischen 107.000 und 108.000 US-Dollar haben sich die Kurse gefangen. Stand jetzt unterschreiten wir die. Ether fällt in die Nähe seiner Tiefs vom letzten Freitag. Einige Binance, die sehr gut gelaufen ist, stürzt hier deutlich ab. Aber damit muss man ja auch mal sagen, wir sprechen jetzt gerne noch mal ein paar Minuten drüber. Aber was hilft es denn jetzt irgendjemandem, wenn wir kommentieren, dass die Kurse abstürzen? Ja, wir erleben Risk-Off. Der DAX fällt gerade auch meines Erachtens um 2,2%. Nasdaq Future ist 1,5% im Minus. Alles fällt außer Gold und dem Euro. Und Rheinmetall mittlerweile 5% im Minus. Das ist aber eben auch, naja klar, das ist News. Und wenn wir jetzt ein Video direkt aufnehmen und wir hauen das raus, aber ganz ehrlich, was nimmt man denn als aktiver Anleger oder als langfristiger Anleger mit, wenn dir jetzt einer kommentiert, welche Kurse gerade überall einbrechen? Ja? Also Charttechnik können wir gerne drüber sprechen, aber ist jetzt alles vorbei? War es das? Oder steigen wir anschließend wieder? Schwierig, ne?
Ich habe... Also ja, es ist natürlich, je kürzer der Zeitraum, desto schwieriger desto schwieriger ist halt Volatilität, kurzfristige Volatilität vielleicht auch einzuschätzen. Du kannst mir gerne widersprechen, Lars, wenn du es anders siehst. Aber wenn man sich jetzt mal übergeordnet anschaut, also Die Geldmenge M2, die wird weder in den USA noch in China, wird die meines Erachtens jetzt gerade, wo das auch ungeklärt ist, zurückgedreht. Da wird kein Zentralbanker auf die Idee kommen, lass uns doch einfach mal die Geldmenge ein bisschen verknappen, Punkt 1. Punkt 2, die CapEx, also die Investitionen in KI, in Blockchain, in die Cloud, in alle wichtigen Zukunftstechnologien, die werden auch nicht von heute auf morgen jetzt wegen einem Quartal über Nacht einfach eingestellt. Ja, also vielleicht wird es ein bisschen weniger. Das würde auch zu einem Drop führen, aber das wird ja jetzt nicht alles, das kann sich auch keiner leisten, jetzt einfach alles komplett, dass alles komplett zurückgefahren wird. Und Punkt Nummer 3 ist, wenn man sich jetzt en gros mal die Bewertungsniveaus der einzelnen Regionen in der Welt anschaut, dann ist Großbritannien nach wie vor super günstig, auch unterm langfristigen Schnitt. China ist mittlerweile ziemlich genau auf dem historischen Schnitt seit 1990. Die Amerikaner sind über dem langfristigen Schnitt, hat aber vielleicht auch eine Berechtigung, einfach deswegen, weil dort sehr viele, sehr starke Unternehmen sitzen. Und das lässt mich jetzt zumindest, auch wenn ich glaube, dass wir schon im dritten Akt des Bullenmarkts drin sind, also dass das jetzt nicht noch 3 Jahre so weitergeht, lässt mich daran glauben, dass wir zumindest noch eine vernünftige Jahresendrallye sehen. Das wäre mein Take. Also würde ich jetzt als These mit reinstellen.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich würde halt nun sogar nicht nur auf die Geldmenge gucken. Ich meine, die schiebt, du hast den Privatbankensektor, der Geld schöpft. Du hast aber auch aktuell 338 Billionen Dollar an globalen Schulden. Und das ist auch ein Symptom, wo Leute immer mehr in Sachwerte reingehen. Das heißt nicht, dass eine Rallye ewig geht. Und es wird auch Korrekturen geben und die muss es geben. Aber ich bin da jetzt auch nicht negativ gestimmt, dass jetzt das Ende kommt. Und vor allem im Hinblick auf nächstes Jahr, wir werden an der Spitze der US-Notenbank jemanden sehen, der aufs Gaspedal drückt. Und das wahrscheinlich weniger mit Blick auf die Inflation, sondern eher mit Blick auf die Schulden. Und dann werden die Zinsen runtergehen. Und das wird auch nochmal dazu führen, dass Leute mehr in Aktien gehen. Aber eine Korrektur, also mich würde es freuen, wenn wir eine sehen würden. Das würde ein paar rausschütteln. Aber ich bin da überhaupt nicht negativ gestimmt, dass wir jetzt das Ende der Rallye haben.
Ja. Sehe ich so. Wir sehen ein bisschen Stress. Der Markt braucht auch Gründe, um zu korrigieren. Ja, wahrscheinlich werden übers Wochenende, wundert euch nicht, wenn ein bisschen was über amerikanische Regionalbanken zu lesen ist. Das sind alles Probleme, die aber im weiteren Verlauf dazu führen, dass man erst recht ein liquides Umfeld braucht. Und Korrekturen treten auf. Der September war nicht so schwach, wie man saisonal sagt. Der Oktober ist dann bisher nicht so toll gewesen. Solche Korrekturen gehören dazu und insbesondere schnelle, scharfe Korrekturen sind kein klassisches Anzeichen für das Ende eines Bullenmarktes. Daher ist das für mich auch eher eine, man muss ja auch nicht immer, das darf man vielleicht noch mit dazu sehen, du musst ja auch im aktiven Handel nicht immer mit einer 100%-Quote dir jetzt permanent fahren und dazu dann noch gehebelt. Also es gab doch schon in einigen Werten Anzeichen dafür, dass wir vielleicht mal ein bisschen eine Abkühlung brauchen. Und dementsprechend hat man natürlich nur dann Handelskapital, wenn man auch mal Gewinne realisiert hat. Ob das nun in einer Drone Shield der Fall war oder in anderen Aktien, das war ja doch parabolartig in dem einen oder anderen Wert. Und dann einmal was vom Tisch zu nehmen, das ist einfach angebracht.
Ja, und falls sich die Situation jetzt deutlich verschärfen sollte, was wir jetzt noch nicht wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme, dann wisst ihr definitiv aber, dass wir bereits was darüber gemacht haben werden, jetzt irgendwie Futur 3,5 in der App und dort bekommt ihr dann all unsere Gedanken und wenn ihr die installiert, dann bekommt ihr natürlich auch in zukünftigen Krisen und auch vielleicht in etwas heftigeren Korrekturen sofort unsere Gedanken und unsere Einschätzungen und die sind eben nicht immer nur stumpf long gerichtet, sondern wir werden euch auch sagen, wenn wir etwas als negativ empfinden und eher einen längerfristigen Risk-Off-Modus sehen. Also da sind wir keine Cheerleader, einfach in puncto, man muss immer alles kaufen. Und ja, ich hoffe, das ist irgendwie klar geworden. Also buy the dip, www.buy-the-dip.de. Und jetzt wünschen wir euch aber erstmal einen geruhsamen Tag und wir freuen uns dann, euch wieder in der nächsten Woche zu hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lieben Dank auch an euch, Lars, Sebastian, wie immer ein Fest. Und ja, wir hören und sehen uns.
Danke euch.
Danke. Bis dann. Euch.